im Fundament.
Und Hebräer 6, Vers 1 bis 3 steht, weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Wir wollen nicht von Neuem über die Dinge reden, die das Fundament bilden. Und dann zählt er Dinge auf, die das Fundament bilden. Es ist wie, als würde der Hebräerbriefautor sagen, es ist ein Glaubensgrundkurs, die Grundlektionen des Glaubens der frühen Gemeinde. Und er zählt jetzt hier, ich glaube, 6 Sachen auf. Und das erste ist die Abkehr von Taten, die letztlich zum Tod führen. Und ich möchte jetzt nicht schnell über diese Dinge hinweggehen, sondern ich möchte, das sind Dinge, die wir alle schon gehört haben, aber es ist so wichtig, dass unser Fundament da drin fest ist. Es ist so wichtig, da drin immer tiefer und immer fester zu werden. Wir werden später hören, wieso. Und das Erste, was er sagt, ist die Abkehr von Taten, die letztlich zum Tod führen. Und was er damit sagen will, ist, dass Jesus uns in dem Kreuz eine Möglichkeit gibt, dass wir von unserem sündigen Wesen Erlösung finden, indem wir uns abkehren und zu Jesus kommen. Und es ist keine andere Möglichkeit. Es ist so wichtig zu verstehen, in all dem, was heutzutage so auf uns zukommt, es ist keine andere Möglichkeit gegeben in den Himmeln, auf der Erde, als nur durch das Kreuz von Jesus Christus und dass wir uns abkehren von unseren Taten, aber nicht irgendwohin, sondern zum Kreuz, zu Jesus. Und das bildet die Grundlage. Der erste Schritt im Glauben ist, dass du eine Entscheidung triffst. Und wir müssen uns mehr angewöhnen, Menschen zur Buße zu rufen, zum Kreuz zu rufen, anstatt zu sagen, komm einfach und werde Christ. Weil die Bibel sagt nicht, im ersten ist das Fundament, dass du Christ wirst. Es fängt nicht damit an, dass wir ein Übergabegebet sprechen und Christ werden, sondern es fängt mit einer tiefen Herzensentscheidung an, mit einer Erkenntnis darüber, dass ich keine Verbesserung brauche, dass ich keine neue Gedanken, irgendwelche Ideologien obendrauf brauche, irgendeine Schrift, die mir einfach als Anleitung liegt, sondern ich brauche es, dass mein sündiges Ich vollkommen und ganz erlöst wird aus dem Herrschaftsbereich des Todes. Und das ist das Einzige, und die einzige Kraft, die das tun kann, ist in dem Kreuz durch das Blut Jesu. Und wir müssen da drin so fest sein. Es gibt Bewegungen, die heutzutage sagen, diese Umkehr wird zu groß betont, die Liebe Gottes wird so überbetont, dass Umkehr vom Tisch fällt. Es gibt Bewegungen, die sagen, der Heilige Geist überführt heute nicht mehr von Sünde. Aber die Bibel sagt ganz klar, der Heilige Geist, er kommt, um zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist sein Werk, es ist das Werk, das zu tun und Jesus zu erhöhen. Und wir leben einen Lifestyle der Umkehr. Es ist keine einmalige Entscheidung, es ist ein Lifestyle der Umkehr. Mein ganzes Leben ist nicht einmal umgedreht, sondern es ist tot geworden, neu geboren und hat eine neue Richtung bekommen. Und diese Richtung bleibt. Es ist eine Richtung der Umkehr, der Buße, der immer wieder überführt werden durch das Reden des Heiligen Geistes. Und das Zweite, was er sagt, ist über den Glauben an Gott. Erst nach dieser Umkehr fängt Glaube an Gott an. Und was ist in Glaube an Gott drin? Dass wir erst dann anfangen können, Gott zu vertrauen für wer er ist und was er gemacht hat. Das ist vorher nicht möglich. Ich habe darüber vor 2 Wochen gepredigt, über den Glaube, der in der Person ist. Ich will das nochmal wiederholen. Jesus hat nicht irgendwie gepredigt, glaubt an Hoffnung oder glaubt an Erlösung oder glaubt an Heilung. Er hat gesagt, glaubt an mich. Glaubt an die Person. Ihr Glauben und Vertrauen der Person, Jesus Christus. Und damit beinhaltet es, wir fangen an, Gott zu glauben, für der, wer er ist. Wir fangen an, Gott mit allem, was wir haben, zu vertrauen. Wir fangen an, seinem Wort zu glauben, mehr als das, was wir gelernt haben. Wir sagen zuerst Ja zu dem, was hier drin steht, auch wenn es vollkommen widersprüchlich ist zu dem, was wir gelernt haben. Wir sagen, wir glauben es. Ich bejahe, was das Wort Gottes sagt. Da kann noch jemand kommen und an meinem Fundament rütteln. Mein Fundament ist gebildet auf das Wort Gottes. Ich glaube und ich vertraue Gott, dass er das Beste für mich will, selbst wenn ich noch nicht verstehe, was hier drin steht. Manches verstehe ich heute nicht, vieles nicht. Aber ich glaube es und ich sage, ja, ich nehme das an. Und du Herr, du wirst mir die Schrift öffnen dafür. Und dann fängt Gott an, dir durch die Schrift zu öffnen, dir deinen Glauben zu mehren. Und du fängst an, dich zu sehen in Jesus selber. Und deine Identität wird durch Glauben an Gott gestärkt. Du findest raus, wer du sein sollst, wer du warst, wer du bist. Und all das zeigt dir Gott in dem Glauben an Gott. Und das dritte ist, dann sagt er über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen. Und wir wissen, was für ein Thema das ist. Es ist so wichtig, dass wir heute gerade in diesem Punkt so fest sind, wenn uns jemand anspricht, wieso tauft ihr keine Kinder? Es hört sich so einfach an. Aber ist unser Fundament da wirklich so fest, dass wir mit voller Zuversicht sagen können, wir taufen keine Kinder? Es ist eine Glaubenstaufe. Wer umgekehrt ist, wer an Gott gläubig geworden ist, der wird getauft werden. Egal, was du mir vorbringst für Theologen, die hunderte Jahre schon darüber lehren, egal, was du mir bringst, egal, was du mir für Wunder und Zeichen in deiner Gemeinde bringst, wenn ihr Kinder tauft, ist das nicht schriftgemäß. Und wenn unser Fundament dann nicht stark ist, weil wir die Schrift oder den Glauben an Gott nicht so richtig haben, dann werden wir wanken und wir werden Kompromisse eingehen. Und deswegen müssen wir in jedem Bereich dieses Fundamentes immer tiefer und fester. Und Herr, zeig mir mehr, warum hast du das erfunden mit der Taufe und warum gab es da andere Waschungen? Wie haben die Juden das damals gemacht? Ich will alles ergründen davon. Wenn ich von etwas alles ergründen will, dann von dem Fundament des Glaubens. Ich will mehr Zement reinkippen, das Fundament dicker und dicker und dicker und dicker machen. Und ich glaube auch, dass die Taufe, wie der Römerbrief auch sagt, dass es dieses Zeichen ist für die neue Geburt. Deswegen ist Taufe so wichtig. Der Römerbrief sagt, wir gehen durch die Taufe in den Tod mit Christus und stehen auf zu einer neuen Geburt. Wenn mir das in meinem Glaubensleben fehlt oder ich das nicht so im Bewusstsein habe, weil ich als Kind getauft wurde oder es mir ganz fehlt, dein Fundament kann so schnell bröckeln. Und wenn du sagst, ich habe diese Taufe erlebt, es war eine Entscheidung von mir, dass ich gesehen habe, wie wirklich jemand ins Wasser reingetaucht hat und mein ganzer Körper war unter Wasser, ich wurde eingetaucht, alles wurde abgewaschen, keine Stelle war mehr trocken, weil das Blut Jesu über alles gewaschen wurde, symbolisch. Und du stehst auf. Und ich liebe das, wenn Leute die taufen und sagen, du stirbst mit Christus und du stehst auf mit Christus.
Amen.
Halleluja. Amen. Und dann sagt er über die Handauflegung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Punkt, wo ich wirklich nachdenken musste, was damit gemeint. Es kann eigentlich drei Sachen bedeuten und ich glaube, es bedeutet das alles. Aber vor allem ist in dieser Handauflegung das Wirken des Heiligen Geistes drin. Es ist die Lehre über die Handauflegung, die Lehre darüber, was für eine Kraft da ist, wenn wir Menschen die Hand auflegen, damit sie den Heiligen Geist empfangen, damit sie gesegnet werden oder damit sie für den Dienst eingesetzt werden. Und das waren Grundlagen. Und wenn einer sagt, wir legen Menschen nicht so schnell die Hände auf, es war eine Grundlage, dass man Menschen die Hände auflegt, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Paulus geht durch die Apostelgeschichte durch. Ich glaube, das war nicht nur einmal. Wir haben ja eine Apostelgeschichte und das sind 20, 30, 40 Jahre vielleicht, die Paulus da durchmacht. Und wir haben so wenig eigentlich berichtet. Man könnte Bücher vollschreiben. Ihr wisst, im Johannes-Evangelium steht, wenn man alles aufschreiben würde, was Jesus getan hätte, kein Buch der Welt würde das fassen. Ich glaube, Ähnliches zählt auch für die Apostelgeschichte. Was die alles erlebt haben, das sind Bruchstücke. Und ich glaube, sie haben so oft Leute gefragt, hat dir schon jemand die Hand aufgelegt? Nein, empfang den Heiligen Geist. Bam.
Amen.
Halleluja. Halleluja. Und wisst ihr, wir brauchen das. Wir brauchen das Fundament. Das Wissen darüber, die Lehre darüber, dass wir da drin fest sind, wenn uns jemand fragt. Weil wenn wir nicht fest sind, es kommt jemand und er fragt und wir sagen, wir machen das, aber ich weiß gar nicht, wieso. Und dann gehst du am nächsten Tag in deine Gemeinde und guckst, warum machen wir das eigentlich? Und dein Glaube geht von hier nach da, weil du erstmal guckst, was ist eigentlich da los, warum machen wir das? Und deswegen lass uns in einem Fundament stark werden. Diese Abhängigkeit, diese Beziehung, es braucht eine Berührung Gottes. Der Anfang des Glaubens braucht eine Berührung Gottes, dass dir jemand die Hand auflegt. Die Berührung Gottes kommt nicht nur durch Hände auflegen, aber es ist eine Grundlage, dass jemand dir die Hände auflegt, wenn du zum Glauben gekommen bist und dass dir jemand sagt, empfang den Heiligen Geist, du betest für den Empfang, du sagst dem Vater, du wirst mir den Heiligen Geist geben und dann kommt nächste Berufung und wieder legt dir jemand die Hände auf und das Hände auflegen, wenn dir lange schon keiner mehr die Hände aufgelegt hat, dann ist heute der Tag, jemand sollte dir die Hände auflegen. Jemand sollte dich segnen, weil es die Grundlage des Glaubens ist, dass wir Hände auflegen, dass wir füreinander beten, dass der Heilige Geist fließt, dass meine Hand die Hand Gottes wird, die auf einem liegt und das Segen fließt, dass Heilung, Befreiung fließt, dass der Heilige Geist sein Werk tut. Das ist eine Grundlage des Glaubens. Und dann sagt er noch zwei Sachen, die besonders Festigkeit geben auch in einer verrückten Welt. Über die Auferstehung der Toten. Ihr kennt den, das Kapitel 1. Korinther 15, wo Paulus darüber lehrt, über die Auferstehung und über die Auferstehung von Jesus und das Ende, wie wir verwandelt werden und all die Dinge. Und er sagt, es ist eine der elementarsten Grundlagen. Wir müssen 100% daran glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Im Fleisch gekommen, gestorben im Fleisch und auferstanden im Fleisch. Sein Körper wurde leiblich wieder auferweckt, verwandelt in eine neue Art von Körper. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Aber er ist leiblich auferstanden. Und es gibt diese Theologie, wird uns auch auf der Bibelschule immer wieder nicht gelehrt, aber gesagt, dass es das gibt, dass dass liberale Theologie sagt, Jesus ist im Herzen der Menschen auferstanden, aber nicht leiblich. Wer soll das denn glauben? In den Herzen der Menschen. Und in der Verkündigung steht Jesus immer wieder auf, sagen sie. Mein Jesus ist leibhaftig auferstanden. Mein Jesus hat dadurch den Tod besiegt, nicht, dass er nur in meinem Herzen aufgestanden ist. Er ist aufgestanden, dass Gräber aufgegangen sind. Er ist aufgestanden, dass Erdbeben kam, Donner kam, Zittern kam, die ganze dämonische Welt, die ganze himmlische Welt, sie war erschüttert von der Auferstehungskraft und der Macht der Liebe Gottes, die ihn rausgezogen hat von den Toten und den Sieg über Tod gegeben hat, dass alles, was es gibt, hat eine Erschütterung erlebt. Ihr könnt das lesen, Johannes Evangelium, Lukas Evangelium, alles, was es gibt, die himmlische Welt, die geistige Welt, die irdische Welt, alles hat eine Erschütterung gelebt. So stark, dass der Vorhang zerrissen ist. Warum? Nicht, weil Jesus irgendwo in den Herzen von irgendjemandem in den Gedanken wieder aufgestanden ist, weil da eine Kraft war, weil da ein Mensch wieder den Tod besiegt hat, leibhaftig selber. Er braucht nicht unbedingt in unseren Herzen aufstehen. Das macht er, weil er das möchte, aber er hat den Tod besiegt in der Auferstehung. Und das ist unsere Grundlage. Und Paulus sagt, wenn er nicht auferstanden ist, ist alles nutzlos, was wir glauben. Wenn er nicht leibhaftig auferstanden ist, wir haben kein Evangelium, wir haben keinen Sieg, wir haben keine Rettung. Danke, Jesus, dass du auferstanden bist, Herr. Das ist unsere Hoffnung, dass wir mit ihm auferstehen werden. Das ist der zweite Part, warum das eine Glaubensgrundlage ist. Weil ich weiß, was egal was in meinem irdischen Leib ist, was mit meinem irdischen Körper passiert, ich werde verwandelt werden, ich werde wieder auferstehen. Ich lebe in einer Dimension, dass ich jetzt schon ewig lebe. Ein Teil von mir, ich weiß nicht genau, wie es aussieht, lebt jetzt schon ewig. Er hat Ewigkeitsdimensionen bekommen in der Auferstehung Jesu, dass ich mit ihm, in dem Moment, wo Paulus schreibt, ihr seid mit auferweckt und mitversetzt in die himmlische Region. Wir sind in dem Moment, wo wir eine neue Geburt werden, werden wir mit hineingenommen in diesen Auferstehungsmoment und werden neu geboren. Und Petrus sagt, alles, was zählt, ist eine neue Geburt. Und in diesem Moment kommen wir rein. Es ist so powerful, wenn wir darüber nachdenken. Vor 2000 Jahren, wo Jesus von den Toten auferstanden ist, in diesem Moment werde ich hineingenommen und erlebe die Auferstehungskraft, die sich an meinem Körper widerfährt und ich werde eines Tages verwandelt werden. Preis den Herrn. Das ist Hoffnung. Wisst ihr, was das ist? Das ist Hoffnung. Wenn es uns etwas Hoffnung gibt, dann dieser Moment, dass wir sagen, wir werden ewig leben. Wir leben ewig. Weil Jesus Macht des Todes besiegt hat und uns die Möglichkeit gegeben hat, verwandelt zu werden. Und das Letzte ist über das letzte Gericht mit seinem ewigen gültigen Urteil. Und wenn das eine Glaubensgrundlage für die ersten Christen war, dann muss das für uns auch eine Glaubensgrundlage sein, dass wir zumindest verstehen und wissen, auf alle Menschen wartet ein Gericht mit einem gerechten Richter. Egal, was ich nicht richten kann, egal, was ich nicht beurteilen kann, ich habe Sicherheit, dass ich sage, mein Gott ist gerecht, er wird Gericht halten über alles. Über alles, was passiert, er wird richten. Über jede Kleinigkeit, die ich gemacht habe, über jede Kleinigkeit, die Christen werden vor einem Richterstuhl stehen, sagt die Bibel, und sie werden auch beurteilt. Oder, also, wir müssen jetzt ein bisschen tiefer da hineingehen, will ich an der Stelle nicht, aber wir werden vor einem Richter stehen. Und wir Christen, wir werden keine Verdammnis, keine Anklage wird gegen uns sein, weil Gott uns durch Jesus sieht. Aber die Menschen, und das ist wichtig, weil die Hölle und dieses Gericht gibt es in so vielen Gemeinden schon nicht mehr. Dieses ewige Gericht, es wird die Menschen treffen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie die Hölle gern predigt, sondern es ist das Verständnis von Realitäten und es sollte uns bewusst machen, dass wir eine Möglichkeit haben, sie vor diesem Gericht zu bewahren. Und es sollte uns auf die Straßen bringen, es sollte uns zu Menschen in die Häuser bringen, dass wir sagen, hey, da kommt ein Gericht am Ende der Zeit. Es wird kommen. Die Bibel spricht so eindeutig von diesem Gericht. Es wird kommen. Kannst du bestehen vor diesem perfekten Richter, der gerecht richtet? Kannst du bestehen? Ich kann es nicht. Ich kann es nur durch Jesus. Amen. Da was ist ein festes Fundament? Das sagt die Bibel, es ist ein festes Fundament, diese sechs Sachen. Genau. So sollte das aussehen, dick und stark gegossen. Und es darf in diesen sechs Dingen, es darf nicht bröckeln. Es darf nicht Risse geben. Gerade das Matthäus-Evangelium redet von diesem Fundament des Glaubens auch und wie gewaltig der Einsturz sein wird, wenn das Fundament.
Simon? Wie gewaltig der Einsturz sein wird, wenn das Fundament bricht.
Kurze Werbepause, wenn ihr auf Klo gegangen wärt, dann ja, wer weiß, wann die nächste kommt. Okay. Und deswegen glaube ich, wir sollten in erster Linie nicht auf der Suche nach neuen Dingen sein. Oder ihr kennt die Christen, die von Event zu Event fahren und immer Neues, immer Neues, immer Neues. Wir suchen die neue Offenbarung und dieser Hunger nach Neuem und mehr von Gott zu erschließen, immer mehr, vielleicht mehr in die Offenbarung einzutauchen und was dies und das bedeutet. Und das ist gut. Aber es darf nicht überwiegen zu dem Hunger danach, dass unser Fundament immer fester wird, immer fester und fester wird. Weil der Einsturz gewaltig sein kann. Und wir können so Glaubensdepressionen, können wir so stark vermeiden, wenn unser Fundament festgebaut ist. Egal, was eine andere, gerade die Evangelisten, die wahrscheinlich viel auf der Straße sind, ihr kennt das vielleicht am häufigsten, oder Leute, die wirklich so aktiv ihren Glauben weitergeben, wo dann wirklich mal Kontra kommt, oder ich habe von Steffen gehört, dass sie unterwegs waren und da hat sie einen auf Madonna angesprochen. Ich glaube auch an Madonna und ich habe das auch noch nie gehört, so dass Madonna die Mutter Gottes im Italienischen ist und man ist kurz so, habe ich irgendwas vergessen von der Bibel? Habe ich irgendwas nicht gelesen? Und es ist manchmal, das ist ja eine Kleinigkeit, er hat ja dann danach das aufgelöst, wie Madonna die Maria die Mutter Gottes und dann konnte man darauf antworten, weil Steffen ein festes Fundament hat. Aber stell dir vor, eine Frage kommt und du bist erschüttert in deinem Glaubensfundament gerade, weil du gerade überhaupt nicht weißt und es fühlt sich an, als würde gerade das Fundament einfach so pff. Und es darf nicht sein. Und deswegen gibt es die Gemeinde und Lehre und das Wort Gottes, das ausgelegt wird. Und deswegen kommen wir in die Gemeinde und beten Gott an und beten zu Gott, Herr, stärke mein Fundament. Und es ist wie eine Vorbereitung auch auf die Zeiten, die kommen werden. Immer mehr, die Bibel spricht ganz klar davon, es wird für die Gemeinde Gottes nicht besser. Die Umstände von Gemeinde Gottes werden nicht besser. Nirgendwo sehen wir in der Bibel, dass Gott sagt, ja, und die Gemeinde wird irgendwann in Wohlstand leben und das Volk wird sie immer mehr annehmen und sie werden immer mehr in Gunst annehmen. Irgendwann werden sie als Könige regieren. Die Christen, das lesen wir nicht. Wir lesen, es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Es sind wie Wehen, die eine Frau erleidet. Und die Gemeinde Gottes wird geläutert. Und die Gemeinde Gottes wird ausgesiebt. Und all diese Dinge. Und wir wollen zu denen gehören, die ein festes Fundament haben. Wenn der Satan, wenn der Antichrist, wenn Antichristen aufstehen, wenn falsche Lehrer aufstehen, wenn YouTube von Milliarden Leuten gesehen wird, ein großer Prediger, es juckt uns nicht, weil wir ein festes Fundament haben. Und wenn jemand kommt und sagt, aber Tausende laufen dir nach, dann sagen wir, okay, aber was sagt das Wort? Wir prüfen das, wir können das prüfen und wir sehen und wir können das auslegen, wir können darüber reden, wir sind fest, der Heilige Geist bestätigt, was wir sagen. Und gerade in der Endzeit, wo wir uns drin bewegen, ist es so wichtig, ist es eine Vorbereitung. Lasst uns unser Fundament stärken. Lasst uns unser Fundament fester werden. Wir dürfen keine Kompromisse machen in diesen Dingen. Schon mal gar nicht. Und dann sagt der Hebräerbriefautor in Vers 3. Wenn Gott es zulässt, wollen wir jetzt weitergehen. Nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Und in Hebräer 5, 11 bis 12, also direkt in den Versen vor 6, 1 bis 3 steht, darüber haben wir noch viel zu sagen. Allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es ist gerade so, geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemanden, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt feste Nahrung. Und da wollen wir nicht hineinkommen. Amen. Wir wollen die sein, worüber gesagt wird, sie haben so viel Interesse und sie haben so hellhörige Ohren und sie hören und sie nehmen die klare, wahre, radikale Lehre Gottes an und sie wachsen da drin und die grundlegenden Wahrheiten, sie sind weit darüber hinaus, weil ihr Fundament so fest ist. Das soll über uns geschrieben werden, oder? Über Jesus Hosanna danach. Aber es ist doch so, wenn wir jetzt von diesem Fundament aus weitergehen, dass die Bibel davon spricht, dass es unterschiedliche Stationen, unterschiedliche Arten, unterschiedliche Reife, Status, Prozess im Glauben gibt. Nicht jeder hier ist auf demselben Stand im Glauben. Und das ist manchmal okay, manchmal ist es nicht okay. Manchmal ist das wirklich nicht okay. Aber alle sollen das gleiche Fundament haben und das soll ganz fest sein, aber es gibt einen unterschiedlichen Reifegrad darüber hinaus. Und dieser Stand hat nichts mit dem Alter zu tun und es hat auch nicht unbedingt was mit dem Alter im Glauben zu tun. Nur weil ich 30 Jahre im Glauben bin, muss ich nicht weiter sein als der, der 10 Jahre im Glauben ist. Und wir dürfen nicht sagen, oh, jetzt fangen wir aber an, uns zu vergleichen. Jetzt fangen wir aber an, einer sich über den anderen zu erheben. Das sei fern, würde Paulus sagen. Aber wir müssen annehmen, dass wir sagen, es gibt reife Christen. Und wir werden sehen, was diese reifen Christen zu reifen Christen gemacht haben und wozu sie da sind und wozu sie dienen. Und die Bibel kennt einen Weg des Glaubens in Wachsen und Reifen. Also der Glaube ist eigentlich, sollte eigentlich immer in Bewegung sein. Und der Glaube sollte auch ständig eigentlich immer wieder Neues lernen, egal ob es jetzt vom Fundament ist oder Neues darüber hinaus ist. Dass ich also mehr Glauben habe, der mehr Wunder und Zeichen hervorbringt, hat also auch damit zu tun, welchen Reifegrad im Glauben ich habe. Und Johannes spricht zum Beispiel von, und Paulus auch von Kindern, von jungen Männern, von Vätern, von Mündigen, von Unmündigen im Glauben. Also es ist völlig normal, dass es unterschiedliche Glaubenswege gibt. Menschen auf einem unterschiedlichen Stand im Glauben sind. In Hebräer 5, 13, 14 sagt er dann, wer nur Milch verträgt, ist ein Kind, und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Und es ist völlig in Ordnung, ein Kind zu sein. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Mein Sohn ist gerne ein Kind. Er lernt gerne, meistens. Aber wenn ich ein Kind im Glauben bin, dann muss ich mich als Kind im Glauben erkennen und mich nicht als Erwachsener im Glauben sehen. Und ich muss sagen, ich bin ein Kind im Glauben, ich brauche Milch, gib mir diese Milch. Ich will ein Erwachsener im Glauben werden. Und es ist überhaupt keine Schande. Man kann wachsen. Und dann sagt er, feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also ein Kind hat Probleme damit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und hier sehen wir die Bedeutung von Gemeinde, das Miteinander unterwegs sein. Der Starke im Glauben, schreibt Paulus, unterstütze, trage den Schwachen im Glauben. Und es ist nochmal keine Schande, schwach oder ein Kind im Glauben zu sein. Das bedeutet, du hast noch so viel Wunderbares zu lernen aus dem Wort Gottes. Es ist noch so viel wunderbare, schöne Momente, wo du sagst, boah Gott, du begeisterst mich so stark. Vielleicht viel mehr als jemand, der schon sehr reif ist, hast du diese Momente. Also ich weiß, wo ich ganz, ganz neu, so ein richtiges Baby, so richtig neu geboren war. Ich habe nicht verstanden, wieso unsere Gruppen, warum ich der Einzige war, mit denen sie sich bekehrt haben, Steffen und Tom, wieso waren wir die Einzigen, die immer Bibelverse reinposten? Immer. Wir haben was morgens gelesen, der Bibelfeserbrief, und dachten, krass, ist das heftig. Das steht hier. Und wir haben es geteilt mit unseren Geschwistern, und die haben es gelesen und dachten, ja, kenne ich schon. Ich weiß, voll cool, aber ich bin nicht so begeistert mehr davon wie du. Aber du bist ein Baby, und ich habe das gelesen, für mich war das das erste Mal, und ich habe das genommen wie die erste Muttermilch. Und es war für mich so wunderschön, das zu lesen. Und es war überhaupt nicht schlimm, dass es mich so extrem begeistert hat, sondern es war gut. Und wir müssen sehen, wo wir stehen. Und dann gibt es im 2. Petrusbrief, und darauf werde ich jetzt hinaus, einen Tugendkatalog. So nennt man den. Und das ist so ein Reifen im Alter. Und ich möchte zuerst, kannst du mal bitte die Leiter anmachen, weil ich muss es kurz erklären. Dort sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte genannt, in denen ein Kind Gottes dann wächst. Und sie sind nicht unbedingt so extrem aufeinander aufbauend, aber ich finde das Bild von einer Leiter sehr gut, weil du bist vielleicht schon mit dem einen Fuß unten auf der Sprosse, mit dem anderen Fuß bist du schon zwei Sprossen drüber und vielleicht hast du mit einer Hand da oben schon ergriffen, aber noch nicht so ganz und du bist nie nur an einem Punkt, sondern du bist auf dieser Leiter unterwegs. Vielleicht gehst du manchmal eine Sprosse runter, weil es zu hoch wird, so, wenn man zum Beispiel Watchman Nee liest, der geistige Christ, dann merkt man, okay, da bin ich irgendwie noch nicht, da muss ich nochmal runter eine Sprosse, vielleicht später nochmal probieren, da hochzugehen. Also bei mir war es so, ich habe das bis zur Hälfte gelesen, dieses Buch, und muss erstmal Stopp machen, Steffen auch, ne? Erstmal Stopp machen, das ist so hoch, so tief, oder in Südkorea, wenn Paul Scheu da anfängt zu lernen, also meine Ohren sind manchmal nicht für diese Art von Lehre, so wirklich, ich denke, hä? Okay. Vielleicht in 2 Jahren, wenn ich nochmal da bin, dann werde ich das richtig ergreifen und verstehen. Und deswegen sind wir auf dieser Leiter unterwegs, aber diese Leiter steht auf dem Fundament Umkehr, Glaube, Taufe, Heiliger Geist, Auferstehung und Gericht. Es sind die Grundlagen, 2. Petrus 1, 3 bis 15 und die ersten Verse, da steht, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zum Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat, in seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Jetzt fängt er an, Dinge aufzuzählen, und er beginnt diesen Satz mit: Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben, und dieses Wort Glauben dort, ist dieses ganze Fundament, dass zu diesem Fundament aus Hebräer jetzt Dinge hinzukommen. Wenn dieses Fundament steht und fest ist und wenn wir immer stetig da dran sind, dieses Fundament zu festigen, es heißt auch, wenn Gott es zulässt, können wir jetzt weitergehen. Kann es vielleicht sein, dass wir manchmal weiter wollen und Gott sagt, nein, das musst du noch lernen. Wenn Gott es zulässt, deswegen, ich will, dass alles, was ich lernen will, Gott zulässt. Und deswegen will ich ein festes Fundament, dass Gott sagt, ja, du bist bereit. Wir führen dich einen Schritt weiter, wir gehen eine Sprosse höher. Und das Erste, was er dort sagt, ist Charakterfestigkeit. Oder auch dieses Wort Tugend steht in den älteren Übersetzungen. Also unser Verhalten, unser Charakter, die Frucht des Geistes nimmt mehr Raum in uns, nimmt mehr an. Und wir sehen, dass ich auf einmal Liebe für Menschen habe, ein bisschen mehr. Oder ich halte mal jemand eine Tür auf, wo ich vorher noch gar nicht so war. Mein Charakter wird geprobt und gefestigt. Und der Charakter verändert sich, dass ich immer mehr so, das Wort Tugend wurde im Alten Testament gebraucht für das Wesen und das Handeln Gottes. Also weises Handeln so ein bisschen und so. Und unser Charakter, man merkt, dass er sich verändert. Und das ist so das Erste, was dazukommt. Und das Zweite ist geistliche Erkenntnis. Wir verstehen immer mehr von Jesus. Wir sehen uns mehr selber. Wir kriegen Dinge, Erkenntnis über Dinge, die geistig sind. Der natürliche Mensch nimmt es nicht an, aber der Mensch, der aus Gott ist, kann es annehmen, sagt die Bibel, sagt im Korintherbrief. Und diese geistige Erkenntnis wächst und wächst und wächst. Und dann steht dort Selbstbeherrschung, seiner Liebe, seiner Selbstmächtigsein, immer mehr in den Sieg über immer mehr Dinge der Welt zu kommen, Süchte, Gebundenheiten, immer mehr geht raus. Es gibt ja die Glücklichen, die von einem Tag von allem freigesetzt wurden. Ich hatte noch mit viel zu kämpfen, aber ich während ich das so lese, und wenn ich gebe euch so eine Hausaufgabe, ja, wenn ihr das zu Hause nochmal liest, einfach nur mal zu gucken, man merkt direkt, das mache ich gerade durch. Und da bin ich oder da bin ich und das ist gerade voll dran bei mir. Und ich merke so Selbstbeherrschung, da bin ich noch nicht ganz weg von der Sprosse. Immer mehr in jedem Bereich des Lebens in die Freiheit hineinzukommen, sich selbst zu beherrschen bei Dingen, was wir reden, wie wir unsere Zunge gebrauchen, wie unsere Augen, was sie schauen, unsere Gedanken, sich selbst unter Kontrolle zu bekommen durch die Kraft des Heiligen Geistes, das ist Selbstbeherrschung. Und da dürfen wir immer mehr wachsen, es soll immer mehr hinzukommen. Dann die Standhaftigkeit, das Darunterbleiben, Warten auf das Eingreifen Gottes aufgrund seiner Bundestreue, Festigkeit und Zuversicht, dass Gott seine Treue erweisen wird, Ruhe in Schwierigkeiten, in aller trüben Zeit. Früher war ich so schnell aus der Ruhe gebracht. Was passiert jetzt? Ich muss was tun. Ich muss. Und Geduld ist ja dieses Geduld, Standhaftigkeit, Geduld. Es ist für mich, wenn ich so ein aktiver Mensch bin, ich bin immer direkt los und das können wir machen. Und bevor Gott handelt, habe ich schon 5 Pläne. Und Gott hat mir so beigebracht, Geduld zu haben, zu sagen, ich warte. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Er ist der ewig treue Gott. Er ist der Bundesgott. Und ich lasse ihn handeln, bevor ich handle. Und er offenbart mir sein Handeln. Und dann handle ich. Oftmals. Für die Passiven hier werdet aktiv. Zum Kurzen. Okay, 2. Korinther 12,12 sagt Paulus, erweist sich als Apostel durch Standhaftigkeit. Denn ich habe mich bei euch sehr wohl als Apostel ausgewiesen. Mein Dienst war gekennzeichnet. Das nennt er zwei Sachen. Von unbeirrter Standhaftigkeit und es war begleitet von außergewöhnlichen Geschehnissen, Wundern, machtvollen Taten. Er nimmt Wunder, unbeschreibliche Dinge und Standhaftigkeit, Geduld, darunter bleiben, um sich als Apostel vor den Menschen auszuweisen. Weil einer, der hineingekommen ist in diese Reife, er ist nicht aus der Ruhe zu bringen. Die Menschen kommen zu ihm und sagen, draußen stehen Menschen, die wollen einen verprügeln. Draußen passiert das, in meinem Leben passiert dies. Und er sagt, wir haben einen treuen Gott. Chill, komm runter. Gott wird handeln. Und da darf ich auch immer mehr reinkommen. Viel, viel mehr noch. Und dann heißt es Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht, zur Standhaftigkeit soll Ehrfurcht zu Gott hinzukommen. Und mir fallen immer so ein paar Menschen ein, wo ich sagen würde, hey, das sind so gottesfürchtige Menschen. Die sind so gottesfürchtig. So ein Lifestyle der Furcht des Herrn. Ein Lifestyle, unbedingt in allem Gott gefallen zu wollen, weil er das Höchste ist. Man hat erlebt, man hat gesehen, dass er treu ist. Man hat gesehen, dass er seine Versprechen hält. Und man ist da so hineingekommen in diese Furcht des Herrn, das Wort Gottes über alles zu stellen. Selbst wenn rechts 1000 fallen und links 10.000, der ist so ein gottesfürchtiger Mensch geworden, der sagt, das ist mir egal, das Wort Gottes zählt über alles und ich will Gott gefallen. Selbst wenn meine Familie mich rausschmeißt, mich rausdreht, die schlimmsten Dinge passieren, aber du hast die Furcht Gottes in dir und du siehst und du handelst so weise, weil in der Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit und du handelst in so einer Weisheit, weil du Gott so sehr kennengelernt hast, seine Liebe verstehst und all diese Dinge und du bist so, so ruhig und ehrfürchtig geworden. Nicht vor Menschen, sondern vor dem lebendigen Gott. Und dann heißt es Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Da gibt es diese zwei verschiedenen Wörter, die im Deutschen nicht so rauskommen. Liebe zu den Glaubensgeschwistern und dann das Ende. Darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Es ist die Philadelphia, die Liebe zu den Brüdern Philadelphia. Und dann die Agape-Liebe. Das ist die Liebe, die höchste Tugend, Gottes einzigartige Liebe zu den Menschen. Ich habe extra nachgelesen, im Griechischen wird diese Agape außerhalb der Bibel gar nicht so oft verwendet. Und sie ist aus dem Hebräischen von zwei Wörtern abgeleitet, Chaset und Aheba, sich beschämen lassen, Demütigung erleiden und das Aheba den anderen begehren, Mann oder Frau, das wird für dieses Begehren von Mann oder Frau oder auch von Verwandten, Freunden, der einem sehr nah ist und in diese Liebesbereiche dürfen wir hineinkommen. Nur weil du Christ bist, heißt das nicht, also ich hatte einen auf der Bibelschule einen jungen Mann, ich konnte mit dem einfach nicht. Er hat den Mund aufgemacht und ich wollte ihm den Mund zubinden. Mit seinem Bitte, hör auf zu reden. Es ist wie wenn jemand mir gerade ins Gesicht haut. Ich habe ihn so sehr nicht gemocht. Und ich wusste, jeden Tag ist es falsch. Und wenn man sich selbst reflektiert, man ist ja nicht blöd, man weiß ganz genau, der hat irgendwas, was mich neidisch macht. Irgendwas, wo er vielleicht weiter ist als ich. Er hat irgendwas, wo ich nicht reflektiert bin, nicht in Gott gegründet bin, dass ich diese Gedanken in ihm habe und das ist nicht recht. Und eines Tages, und hat mich immer wieder eingeladen, komm zu mir nach Hause. Und ich habe gesagt, ich will nicht. So, Herr, gib mir eine Ausrede bitte. Ich will nicht lügen, aber ich will auch nicht dahin. Ich mag den nicht. Und eines Tages stehen wir im Gottesdienst in Ding und Gott sagt so, es ist jetzt genug. Es ist Schluss. Du wirst ihn jetzt lieben. Und bin ich hingegangen, habe Buße getan und gesagt, ich konnte dich echt nicht leiden. Vergib mir bitte und ich will mich bemühen, wirklich dich lieben zu lernen. Und ich will, dass du zu mir nach Hause kommst, ich werde zu dir nach Hause kommen. Und er ist jetzt mein bester Freund auf der Bibelschule geworden. Er kann jetzt am Freitag mit mir dienen. Wir verstehen uns geistig am besten von allen. Wir sitzen immer nebeneinander. Ich weiß nicht, was das vorhin war, aber nur weil du Christ bist, heißt es nicht, dass du jeden liebst. Aber diese Liebe Gottes kommt irgendwann und sagt, jetzt ist Schluss. Liebe deine Nächsten. Aber dann müssen wir hineinkommen und sagen, ja Gott, ich tue Buße. Weil es mein Fundament ist, Buße. Und dann diese Liebe zu allen Menschen, da geht es ja noch weiter. Christen lieben ist ja schön und gut. Geh in ein Restaurant, schrei Halleluja und setz dich zu denen, die lachen. Dann hast du ein paar Freunde gefunden. Aber, also die freudig gucken und grinsen, weil sie dieses Halleluja kennen, halt von der Gemeinde. Aber setz dich mal dann vielleicht lieber zu irgendwelchen, die... Ja. Es ist schwer. Aber Gott hat diese Liebe für uns gehabt. Er hätte mich genauso anschauen können und hätte sagen können, dich will ich nicht. Weil ich nichts an mir hatte, was irgendwie schön vor ihm war. Aber diese Liebe Gottes, die sich demütigen lässt in all diese Dinge, da dürfen wir reinkommen, dass ich verstehe und ich respektiere das so sehr von Gottes Wort, dass er sagt, das ist das Höchste, in diese Agape, Liebe hineinzukommen, Liebe zu allen Menschen zu haben. Ich will da hinein, koste es, was es wolle. Und ich bete so, eine Zeit lang, es hat jetzt wieder nachgelassen, aber so viel habe ich gebetet, Herr, zerbrich mein Herz für die Verlorenen, zerbrich mein Herz für alle Menschen, ich will die Menschen lieben, ich kann das, was sich selber geht, das wäre überhaupt nicht. Also du kannst das nicht produzieren. Es muss ein Reifestatus durch. Weißt, und deswegen ist es, wenn Gott es zulässt. Du kannst nicht einfach sagen, ich will jetzt alle Menschen lieben. Du begibst dich auf den Weg des Glaubens und der Heilige Geist lehrt dich und beschneidet dich und bringt Sachen hervor und bringt Sachen raus. Und dann verstehst du irgendwann, ich habe auf einmal eine Liebe bekommen, weil ich Gott treu war, weil ich diesen Weg gegangen bin, weil ich mich in Dingen, in Prüfungen erwiesen habe, weil ich dem Wort Gottes gehorsam und Raum gegeben hatte in meinem Leben. Und ich merke auf einmal, wie ich Menschen liebe, die ich hätte nie lieben können. Aber es braucht unser Wollen. Und da will ich kurz zwischen noch ein paar Punkte einschieben, bevor ich zum Abschluss komme. In 2. Petrus 1, 8 und folgende heißt es dann, sind dann so ein paar Auswirkungen genommen. Ich will die nur ganz kurz nennen. Diese Auswirkungen, die kommen, wenn wir in diese Sachen immer mehr wachsen und immer mehr hineinkommen. Und da steht in Vers 8a, könnt ihr eins weitermachen? Dann könnt ihr direkt mitlesen, dann bleibt es besser drin. Genau, das sind so die Auswirkungen. Und steht in 8a, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Wenn du dich fragst, wieso du im Evangelium erzählen so schlecht bist auf der Arbeit, vielleicht hast du vergessen, dich im Weg des Glaubens nach vorne zu bewegen. Du kommst schon gar nicht mehr in die Gemeinde, die wahre Lehre nimmst du nicht mehr an und du fragst dich, warum du das Evangelium so schwer hast zu teilen. Nimm das Wort Gottes an, komm zurück. Und stell dich unter das Wort Gottes. Und Petrus sagt, wenn das alles bei dir vorhanden ist und zunimmt, dann wird dein Glaube nicht untätig sein. Er wird fruchtbar sein. Denn in 8b heißt es, und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. In Vers 10 heißt es, wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt werden. Und dann in Vers 11 heißt es, und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retter Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Und ich will nicht gerade so reinschlüpfen in die Ewigkeit. Ich will nicht, während Jesus einem auf die Schulter klopft und gerade vorbeigehen, hoffentlich sieht er mich nicht, weil ich habe so viel nicht gemacht, was er von mir wollte. Ich komme gerade so rein. Ich will nicht stehen und Gott sagt, macht mal alle Platz. Da kommt der Jan, der Himmel steht weit offen für ihn. Er hat alles gemacht, was ich von ihm wollte. Ich weiß, dass es nicht so ist. Dafür kann ich in die Vergangenheit gucken, dass zu viel ich ungehorsam war. Aber ich will doch so viel davon erreichen wie möglich, Amen. Ich will, dass Jesus kommt und sagt, da kommt er, der Jan, er war treu. Er hat so viel gemacht von dem, was ich gesagt habe. Nicht perfekt, aber so viel. Der Himmel steht dir weit offen. Ich schlüpfe nicht ebenso rein, er steht mir weit offen. Und bevor ich sterbe, ich will auf dieser Leiter so weit möglich oben angekommen sein. Vielleicht auf der letzten Stufe oben stehen, wenn Gott es zulässt. Und jetzt, ich hoffe, ihr habt so eure Bibeln auch dabei und Sachen zum Mitschreiben manchmal. So, ansonsten immer nochmal zu Hause anhören, weil ich denke so, wir sind Menschen und wir vergessen so schnell Sachen. Und das ist nicht, weil ich irgendwie gut predigen kann oder euch irgendwas Gutes beibringen kann. Jeder von denen, die hier predigen, jeden Gottesdienst, den wir gehen, lass uns eine Gemeinde sein, die die Bibel rausholt, die die Sachen mitschreibt und die einfach sagt, ich will das wirklich auch umsetzen. Und dann will ich als letztes euch noch so den Rahmen mitgeben. 2. Petrus 1, wo ich denke, wo dieses Ganze eingefasst ist, so also auch als Abschluss von dieser Predigtreihe. 2. Petrus 1, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wenn du glaubst, du musst dir das verdienen oder erkaufen oder durch dein Handeln oder durch dein Tun ist mehr da, dann irrst du dich. Es ist geschenkt, und es ist durch deine Verfügbarkeit und Hingabe verfügbar. Nicht erarbeitbar, nicht erkaufbar durch Geld oder irgendetwas. Es ist geschenkt. Und weil wir uns verfügbar machen, sagen, Herr, es ist alles in Hingabe. Ich gebe mich dir hin, ich bete dich an. Und das Geschenkte wird wahr in meinem Leben. Dann heißt es in Vers 9, doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Dankbarkeit und sich daran zu erinnern, was Jesus getan hat, ist der Rahmen für das Fundament, für das Wachsen. Lass uns eine Gemeinde sein, die morgens aufsteht und sagt, Herr, lass mich nochmal zurückdenken an den Tag, wo du mich aus dem Reich der Finsternis gerettet hast. Lass uns nochmal zurückgehen. Lass es nochmal tiefer werden, lass es nochmal klarer werden. Die stärksten Momente mit Gott hatte ich in den Momenten, wo ich saß, meistens vor einer Predigt, und Gott zeigt mir auf einmal, wie er mich gerettet hat. Und das bringt mich so in eine Anbetungshaltung rein, dass ich sage, Herr, ich will es jeden Tag, erinnere mich daran, wie du mich gerettet hast. Und dann heißt es, das haben wir gelesen, Hebräer 5,14, feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Wir machen uns verfügbar für Gott und wir machen Erfahrungen. Wir sagen, ja, ich will. Das ist das, was Gott verlangt von dir, dein Ich will. Dein Ich will. Ich will mich verfügbar machen und ich will die Erfahrungen durchmachen, die du für mich hast. Und dann heißt es, Hebräer 6, Vers 12, werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Nehmt euch die zum Vorbild, die Gemeinde, Glaubensvorbilder, ermutigt durch Leiterschaft, durch Vorbilder, durch Gemeinde. Petrus schreibt darüber, daher werde auch ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern. Das ist die letzte Verse, der Abschluss. Könnt ihr nachlesen, nach diesem Tugendkatalog sagt er, ich werde euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und wenn ihr fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln. Solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, doch ich werde alles daran setzen, sagt er, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Und lass uns eine Gemeinde sein, die sich gegenseitig zuruft. Erinnere dich. Erinnere dich. Erinnere dich an das, was der Herr getan hat. Lass uns eine Gemeinde sein, die uns gegenseitig erinnert. Lass uns eine Gemeinde sein von Vorbildern, Leute, die sich Vorbilder nehmen. Eine Gemeinde, die abhängig voneinander ist. Und dann Bereitschaft und Hingabe. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Jetzt will ich nochmal zu dem Vers am Anfang kommen, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran gezeigt habt, das geht jetzt nicht zu euch, ist es geradezu, als wärt ihr schwerhörig geworden. Und die Bibel sagt, der Herr wird das Glauben, das Wollen und das Vollbringen. Und lasst uns aufstehen zum Abschluss. Lasst uns aufstehen, nachdem was wir jetzt alles gehört haben. Paulus sagt immer, wenn er sich die Rettungskraft und das Wunderbare, was Jesus getan hat, sagt zweimal im Epheserbrief, sagt er, nachdem ich mir das alles vorgehalten habe, nachdem ich mir das alles nochmal vor Augen gehalten habe, kann ich nicht anders, als anbetend von meinem Gott niederzuknien. Und das ist eine Haltung, die wir nicht das Knien an sich, ich fordere keinen auf, dass ihr euch jetzt hinknien müsst, aber lasst uns beten, Herr, du wirkst das Wollen, das Volk bringen. Und zum Abschluss dieser Faith-Predigt-Serie, Herr, wir wollen verändert sein. Herr, gib jedem von uns hier ein festes Fundament. Stärke uns im Fundament. Zeig uns, Heiliger Geist, gerade jetzt, wo unser Fundament Stärkung braucht. Zeig uns, Gott, öffne uns wirklich diese Augen dafür, was noch gestärkt werden muss für jeden Einzelnen. Gib uns Mut, zur Leiterschaft zu gehen. Gib uns Mut, die Dinge anzusprechen und zu sagen, ich brauche da nochmal, ich muss mit Leuten darüber reden, in Kleingruppen, in Bibelstunden. Ich muss fragen, wie war das nochmal? Ich will mein Fundament festigen. Jede Frage, die auf meinem Herzen brennt, in den Sachen Fundament, verdient eine Antwort. Und der Herr, du willst sie geben. Heiliger Geist, du bist der, der lehrt, der uns in alle Wahrheit führt. Du willst es viel mehr, als wir es selber wollen. Du willst uns viel mehr in die Wahrheit hineinführen, als wir es selber wollen. Wir beten, Heiliger Geist, wir sind abhängig von deinem Wirken. Führe uns hinein in das vollkommene Wollen. Führe uns hinein in den Hunger für dein Wort, für dein Fundament, Herr. Jeden Einzelnen gerade, dass du jetzt einfach gerade berührst, Herr, mit Hunger die Herzen berührst, Herr. Herr, dass du uns ein festes Fundament gibst, Herr. Zeig auch mir einfach, Gott, wo Fundament noch nötig ist, Herr. Wo es noch bröckelt, Herr, wo Risse sind, Herr. Vater, ich will ein starkes und festes Fundament haben, dass mein Glaube gegründet ist auf das Wort der Wahrheit, Herr. Dass mein Glaube nicht erschütterbar ist. Dass mein Glaube steht auf diesem festen Fundament, wo selbst der schwerste Sturm kommen kann und mein Haus bleibt stehen, weil das Fundament fest ist, Herr. Danke, Heiliger Geist, ich brauche dich und ich bin abhängig von dir dafür, Herr. bin abhängig von dir dafür, Herr. Ich möchte kurz einfach die Frage in den Raum stellen, wenn da jemand ist, der sagt, ich höre das zum ersten Mal und ich will dieses Fundament zum ersten Mal haben. Ich möchte gerne hineinkommen als Kind Gottes. Ich möchte gerne aufgenommen werden. Ich habe die Buße verstanden. Ich sehe, wie erlösungsbedürftig ich bin und ich will glauben an Gott und ich will mich taufen lassen. Ich brauche den Heiligen Geist. Dann kannst du jetzt einfach gerade die Hand heben und das zeigen. Du kannst nach vorne kommen. Mach dich irgendwie erkenntlich, dass du siehst, ich brauche das. Ich brauche das. Deine Hand gesehen, danke Simon. Preis den Herrn. Ich bin immer trotzdem auf der anderen Seite auch sehr froh, wenn die Gemeinde hier steht und ich weiß, ihr gehört alle dazu. Aber ich werde nicht aufhören zu fragen, weil vielleicht sind da Menschen draußen oder da Menschen hinten und die hören das und die treffen jetzt gerade die Entscheidung in ihrem Herzen. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Wenn du eine Stimme irgendwo hörst, der Herr ruft dich. Er ruft dich zu sich. Er ruft dich, kehr um. Er hat was Besseres für dich. In Jesu Namen. Und jetzt will ich euch noch einfach zwei Hausaufgaben mitgeben. Lasst uns unser Fundament prüfen. Buße, Glaube, Taufe, Heiliger Geist, Gericht, Auferstehung. Herr, wo fehlen mir Grundlagen? Lass uns unsere Leiterschaft da ansprechen und sagen, lass uns darüber reden. Vielleicht in meiner Ehe, vielleicht habe ich da Dinge nicht verstanden. Ich will die Fundamente verstärken und auch einfach gerade diese Verse zu nehmen aus 2. Petrus 1 und einfach zu sagen, wo bin ich gerade unterwegs? Was ist mein nächster Step? Wo ist die Sprache über mir unter mir? Wo stehe ich schon zu lange? Danke, Jesus. Amen.